Schön, dass ihr fast alle schon euren Platz gefunden habt. Es gibt noch genügend Plätze. Ich darf euch alle im Namen des Teams von Fazit ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen 23. Studientag unserer Initiative. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder Gäste von nah und auch fern haben. Das ermutigt uns natürlich auch, weiter diese Studientage durchzuführen und freuen uns über den zahlreichen Besuch heute. Es ist auch, denke ich, ein Ausdruck dessen, dass wir heute sicherlich ein sehr spannendes Thema miteinander hören und durchdenken können. Und ich gehe auch davon aus, sicher ist es auch dem Referenten geschuldet, der sicherlich auch seine Thematik, wie wir wissen, gut darstellen wird. Ein spannender Referent, nicht nur wegen seiner Frisur, sondern weil man ja auch weiß, dass Dennis Meyer inhaltlich viel zu sagen hat. Lieber Dennis, wir begrüßen dich ganz herzlich hier in Stuttgart, im Ländle, im Süden. Wir freuen uns, dass du diesen weiten Weg auf dich genommen hast. Ihr habt ja in dem Flyer sicher ein bisschen was gelesen über seine Vita. Heute Morgen in der Predigt haben wir ja auch das eine oder andere gehört. Das war, ist für mich sicherlich sehr spannend, vor allem auch die Tatsache, der Versuch, Himmel und Erde in Einklang zu bringen und damit zwei Studien da durchzuführen. Fand ich eine ganz besonders spannende Angelegenheit. Heute ist Dennis Meyer, wie ihr wisst, ja Vorsteher in der Hansa-Vereinigung, die drei Bundesländer in sich vereinigt. Ich glaube, das ist nach Mittelrhein die einzige, bei dem, die Mitteldeutsche hat noch mehr Bundesländer. Die haben fünf sogar, ja. Aber drei sind auch genug. Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und er hat sich dann heute freigegeben für den Süden. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, und wir freuen uns als Initiative, dass wir heute auch wieder dieses Angebot machen können. Und jetzt schon möchte ich dann auch auf unseren nächsten Studientag hinweisen, der am 13. Oktober hier an diesem gleichen Ort stattfinden wird mit Dr. Hans-Otto Rehling und auch einem sehr herausfordernden und spannenden Thema, die Wahrheit wird euch freimachen. Hinten auf diesem Tisch liegen Plakate und Flyer für diesen Studientag aus und ihr seid herzlich gebeten, euch da zu bedienen, die Plakate und die Flyer in eure Gemeinden mitzunehmen und dort auszuhängen und damit auch darauf hinzuweisen. Ja, das wird dann der nächste, der 24. Studientag sein, den wir hier miteinander verbringen dürfen. Und nach wie vor sind wir sehr dankbar darüber, dass wir immer noch unter dem Dach des AWA, des Adventistisch-Wissenschaftlichen Arbeitskreises, sein können. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Spenden, über die wir nach wie vor sehr dankbar sind, auch über eine Spendenbescheinigung steuerlich geltend gemacht werden können, sondern wir fühlen uns mit dem AWA auch von den Zielen, von der inhaltlichen Ausrichtung her sehr verbunden. Und deshalb ist es eine Konstellation, in der wir uns gut aufgehoben und geborgen fühlen. Und ich denke, dass es auch für den AWA eine gute Sache ist. Und an dieser Stelle möchte ich herzlich den Vorsitzenden des Adventistisch-Wissenschaftlichen Arbeitskreises Walter Bromba begrüßen, der heute hier ist und der jetzt auch für den AWA ein kurzes Grußwort an uns richten wird. Lieber Walter, bitte.
Seit Ende 2015 gehen wir gemeinsam und ich denke, es hat sich sehr gelohnt. Es macht auch Spaß. Fazit ist auch im Vorstand vertreten vom AWA oder AWA, wie wir sagen. Und deshalb freue ich mich heute besonders, wieder mal hier zu sein. Es ist eine Sache, eine Tagestagung zu machen, eine andere, eine Wochenendtagung oder eine Akademie in Frankreich, zuletzt in Paris. 13 Tage nach der nächsten Fazit, nach dem nächsten Fazitstudientag lade ich euch ganz herzlich ein nach Frankfurt am Main. Wir haben das Thema, und es ist ein Thema, das in verschiedenen Varianten seit der Gründung des AWA mit das häufigste war, Familienbilder im Wandel. Spannend. Wir haben eine evangelische Theologin, eine Professorin aus Erlangen, Andreas Bochmann von Friedensau ist bekannt und so weiter. Herzlich willkommen am 26. bis zum 27. bis zum 28.10. in Frankfurt am Main. Ihr seid dann schon vorgewärmt von der Tagung hier und dann werden wir ein schönes gemeinsames Treffen haben und im Frühjahr oder Frühsommer 2019 werden wir eine akademische Fahrt haben und damit jeder mal auf die AWA-Homepage schauen kann, www.awa-info.eu, sind hinten Bleistifte zum Mitschreiben für heute, Blöcke, nehmt es euch, gebt es weiter, sodass wir gemeinsam etwas Gutes tun können und ich bin dankbar, dass wir uns getroffen haben und schon seit 2015. Danke.
Ja, vielen Dank, Walter. Der heutige Nachmittag wird im gleichen Format ablaufen, wie wir das auch aus den vergangenen Studientagen gewohnt sind, weil wir auch den Eindruck hatten, dass sich das irgendwie auch bewährt hat. Das heißt, die Thematik wird von dem Referenten in zwei Teilen entfaltet. Dazwischendrin ist eine auch wieder sehr ausführliche und ja, mit großem Zeitumfang auch ausgestattete Kaffeepause vorgesehen, weil es uns wichtig ist, dass auch diese persönlichen Begegnungen und die Gespräche möglich sind. Das heißt, wir werden also so etwa um 15 Uhr die Pause haben und je nachdem, wie lange es dann hier gehen wird, nach circa einer Stunde zum zweiten Teil gehen, an den sich dann eine Aussprache, eine Diskussion, Anfragen anschließen wird und gegen 17.30 Uhr ist dann geplant, dass wir zu Ende kommen. Es gehört auch zu unserer Tradition und zu unserer Gepflogenheit, dass wir auch den Nachmittag unserer Studientage mit Lied und Gebet beginnen. Wir würden gerne mit euch das Lied 307 aus unserem Liederbuch singen. Hoffentlich, da hinten gibt es noch Liederbücher, gibt es einige und danach wird Eckhard Mehling dann ein Gebet mit uns sprechen. Lied 307 aus unserem Liederbuch. Glauben, hoffen, singen.
Wir wollen miteinander beten. Herr Gott, wir danken dir, dass wir uns heute Nachmittag hier versammeln können. Du kennst unsere Probleme auch in der Gemeinde, worüber wir uns heute Nachmittag auch austauschen wollen und uns Gedanken machen, wie wir doch auch in deinem Sinne und in deiner Liebe miteinander umgehen können, auch wenn wir in manchen Dingen andere Auffassungen haben und anderer Meinung sind. So hilft du uns doch, dass wir auch lernen, auch den anderen zu akzeptieren und als dein Kind zu sehen. Darum bitten wir dich. Amen.
Ein bunter Haufen, Plädoyer für eine binnenadventistische Ökumene. Schon das Thema, Dennis hat es heute Morgen auch gesagt, enthält schon einige Reizworte. Und gerade das Thema Ökumene ist ja für unsere Kirche eines, an denen sich die Geister scheiden können, an denen man sich auch reiben kann. Aber es ist ja nicht nur eine Frage, in welcher Beziehung stehen wir zu anderen Kirchen, die in unserer Umgebung sind, sondern das Thema hat auch innerkirchlich, innergemeindlich, denke ich, eine hohe Brisanz. Und es gibt genug Punkte, die heute Morgen auch in der Predigt schon aufgezählt worden sind, was ich hier nicht wiederholen muss und wiederholen möchte. Ich denke, es wird auch noch vielleicht mal angesprochen werden. Genügend Punkte, an denen es Redebedarf, Diskussionsbedarf und vielleicht auch den Bedarf gibt, einander zuzuhören, aufeinander zu hören und miteinander nachzudenken, wie wir auch bei diesen unterschiedlichen Positionen, die wir vertreten, innerkirchlich gut miteinander auskommen und miteinander umgehen können. Ich will nicht zu viel vorneweg reden. Dennis, vielen Dank nochmal, dass du hier bist. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was du uns zu diesem Thema zu sagen hast.
Ja, zunächst mal, ich bin ja ganz schön laut, ne? Ich kann noch lauter. Freue ich mich, dass ich nochmal zu euch sprechen darf heute. Also, dass ihr mich wieder reingelassen habt nach dem Essen. Was sehr gut war, vielen Dank an alle, die dieses Essen gemacht haben. Ich bleibe ein bisschen hier vorne, ne? Wer mich nicht verstehen kann oder die Schrift zu klein wird, der muss in den sauren Apfel beißen und nach vorne sich setzen. Ich bin gebeten worden, hier bei Fazit mitzumachen und Heinz, du hast das ja, glaube ich, ein paar Mal schon versucht, ne? Bis wir das so terminlich hingekriegt haben, das ist ja immer so eine Herausforderung. Und eigentlich, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, ich hatte mir immer vorgenommen, eigentlich will ich nicht nur über uns selber reden, aber jetzt habe ich so ein Thema hier am Wickel. Es ist aus einem Bedürfnis geboren und das ist ein bisschen biografisch verortet. Wir machen in dieser ersten Stunde, die wir zusammen haben, machen wir ein bisschen Hausaufgaben. Ja, es war vielleicht ein bisschen lauschig und ermutigend und erbaulich heute Morgen, aber jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten, müssen uns in die Gefilde der Realität herunter begeben. Zwei Sachen biografischer Art, die mich dann doch bewogen haben, mit euch über sowas nachzudenken. Es gibt ja ein gewisses Leiden an der Kirche. Ja, dass je mehr Verantwortung man übernimmt, umso mehr wird man auch diese Last mittragen können. Oder je länger man dabei ist oder wenn sich im Leben entwickelt oder auch anders entwickelt, gibt es ein gewisses Leiden an der Kirche. Und ich habe das schon gespürt in vielen Gesprächen, die ich heute geführt habe, dass dieses Leiden hier auch präsent ist. Dass nicht hier nur Leute sitzen, die sagen, alles toll, prima, klasse, die Sonne scheint immer durch den Adventismus und wir sind froh. Viele sagen, drücken das aus im Sinne freiheitlicher Metaphern und sagen, ich muss auch mal aus- und einatmen können. Andere haben die Türklinke zum Herausgehen schon in der Hand, wieder andere haben diesen Schritt schon getan. Das gehört alles dazu. Warum sage ich das? Das Thema Ekklesiologie, um das es hier eigentlich geht, also die Lehre von der Kirche oder das Aushalten von der Kirche, ist etwas, das, wenn man in der Kirche arbeitet, in der Freikirche allzumal bei uns, einen ständig begleitet. Und es ist so ein bisschen das Thema, was mich die letzten Jahre auch mit begleitet habe. Was ist das eigentlich für ein Haufen, für den ich hier meine Lebenskraft investiere? Und deswegen fangen wir gleich mal mit einer Übung an, ja, damit ihr nicht zu lethargisch werdet hier und dann doch in einem Akt der Verzweiflung zum Kaffee greifen müsst da unten. Folgende Übung macht ihr. Ihr guckt euch jemanden aus, links, rechts von euch, dann geht er hin und sagt ihm einfach, du bist ein schräger Vogel. Das machen wir jetzt mal. Jetzt seid ihr dran. So. Also ich gehe, steht auf, begrüßt euch. Du bist ein schräger Vogel. So. So, Freunde, ihr scheint große Freude an dieser therapeutischen Sitzung haben. So. Diese erste Therapiesitzung scheint euch wirklich viel Freude zu bringen. Und ich sehe schon, dass wir da eine Form der Einheit geschaffen haben, wo wir sie nicht erwartet haben. Biografisch zwei Sachen dazu. Ich bin gelernter Adventist sozusagen. Ich habe euch das schon in der Predigt ein bisschen gesagt. Ich habe das sozusagen DNA-mäßig mit übernommen. Bin jetzt sozusagen in diesem bunten Haufen seit 52 Jahren und unterschiedlich unterwegs gewesen. Ich werde gleich ein paar Hüte aufsetzen. Ich werde nicht über Rollen sprechen in meinem Leben, sondern diese Hüte sind die Hüte unterschiedlicher Adventisten. Oder man könnte es akademisch sagen, Adventismen. Aber ich wollte nicht ganz so akademisch werden. Ich habe das mal persönlich gelassen. Und einige dieser Hüte habe ich in meinem Leben selber getragen. Also meine Lebensgeschichte war überhaupt nicht linear. Ich habe die verschiedenen Pole, die wir in unserer Gemeinde feststellen, auch schmerzhaft feststellen, teilweise mit der Fahne voran selber mitgestaltet, auf der einen oder auf der anderen Seite. Also ich bin da auch Grenzgänger gewesen. Ich kann, wenn ich mit Leuten rede, die so ganz anders glauben als ich, kann ich teilweise mitschwingen und mich erinnern und sagen, genau, da hörst du dich reden. Und bei mir erzeugt das keine Gegenwehr, sondern das Gefühl von, ja, ich kann mich da einfühlen. Ich weiß, wie sich das von innen anfühlt. Das ist also so diese eine biografische Notiz, die ich voranstellen will. Die andere, warum ich von Ökumene geredet hatte oder von Binnenökumene, also wir uns im Innenfeld bewegen, ist nicht, weil ich so gerne euch reizen will mit einem Wort wie Ökumene, sondern dass es von Anfang an meines Predigerdienstes seit 1995 ich gerufen wurde, in der ACK in Hamburg mitzuwirken. Irgendein alter Kollege schied aus und man sagte, welchen jungen Kollegen können wir reindrücken. Und das war ich dann. Ich war dann bereit und war noch nicht so lange dabei. Also habe ich ja gesagt. Ne? Und seit 96 oder 1997 wurde ich in den theologischen Arbeitskreis der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Hamburg geschickt. Also wir leisten uns in dieser Landes-ACK, was ja eine kleine ACK ist, Hamburg ist ja ein Stadtstaat, leisten wir uns einen theologischen Arbeitskreis. Bei uns geht es weniger um diese ganzen verwaltungsmäßigen Tatsachen, sondern wir nehmen uns immer irgendein prickelndes Thema und dann greifen wir zu den Waffen und dann Halali und dann sitzen wir an einem Tisch und dann geht es richtig zur Sache. Und das hat mir immer viel Freude gemacht. Und jetzt sind schon fast 25 Jahre oder 20 Jahre, wo ich in diesem Gremium oder über 20 Jahre sitze und zurückblicke und sage, wir haben Studientage miteinander durchlitten und organisiert, wir haben Paper geschrieben. Es sind Freundschaften entstanden. Ja. Mittlerweile sind wir fast alle dabei, uns zu duzen, wenn wir uns sehen. Mittlerweile treffen wir uns da und der eine sagt, Mensch, hier, meine Tochter oder mein Sohn hat ein Problem, lass uns mal zusammen beten. Neulich sagte einer, da wird man ja, apropos Schmerzgrenze, immer ein bisschen herausgefordert, kam also der katholische Kollege und sagte, oh, ich muss mit 70 Obdachlosen muss ich nach Rom zum Papst. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Also die haben noch nicht mehr Pässe. Der war sowas im Stress. Er sagt, das geht alles in die Hose, wir müssen dafür beten. Also habe ich mit dafür gebetet, dass die Obdachlosen zum Papst können. Diese Form der Gemeinschaft ist in all diesen Jahren geprägt gewesen von einer Stimmung der Akzeptanz, des Wohlwollens, des Respekts, wo ich gedacht habe, warum gelingt uns das nicht innerhalb der Gemeinde? Da mag es soziologische und psychologische Faktoren für geben, aber ganz emotional gesprochen hat mich das zu diesem Thema geführt und gesagt, ich wünschte mir oft, auch bei Streitfragen, dass wir so miteinander umgehen, wie ich, wenn ich da am Tisch sitze und wir sagen dann zum Beispiel in diesem Kreis, wenn es auf Wiederkunft kommt, Eschatologie und diese ganzen Endzeitsachen, da gucken nämlich alle an und sagen, wir haben da keine Ahnung von, da musst du jetzt mal ein bisschen, was auf den Tisch legen, ihr habt doch was los da als Adventisten. Ne? Da habe ich schon viele Referate da halten können. Das ist also, sind diese beiden biografischen Notizen. Jetzt müssen wir aber die Zeit beachtend in unser Geschäft und mal gucken. Das habe ich auch kenntlich gemacht, weil ich dachte, es heißt ja adventistisch wissenschaftlicher Arbeitskreis und wissenschaftlich heißt ja immer, nenne deine Quellen und tu nicht so, als ob du selber dir ausgedacht hättest. Dr. John Webster war mein Mentor und Lehrer am College und der hat uns eine Typologie vermacht damals, die mir in vielen Dingen geholfen hat und mir auch in meiner persönlichen Entwicklung geholfen hat, wie natürlich auch und viel mehr das Menschsein eines Mentors einem hilft. Ist immer noch Professor für historische Theologie in La Sierra seit vielen Jahren, also da auch noch aktiv. Im Deutschen nicht ganz so bekannt, ich hatte ihn mal auch eingeladen für Predigertagungen. Wenn ich von vier Adventisten spreche, dann spreche ich erstmal von einer Typologie. Und ich weiß nicht, ich muss euch nicht erklären, dass eine Typologie so ein bisschen eine Vereinfachung ist. Ja? Wir nehmen uns alle und packen mal ein paar Schubladen auf, um ein bisschen was über uns zu lernen. Typologien sind natürlich Vereinfachungen, die aber Schwerpunkte deutlich machen sollen, entweder historischer oder inhaltlicher Art. Und mein Ansinnen damit ist eigentlich heute euch zu sagen, wenn ihr diese vier Typen drauf habt, werdet ihr das ein oder andere im weltweiten Adventismus ein bisschen besser verstehen? Woher kommt es? Was ist da im Hintergrund? Weil wir wissen das ja immer nicht ganz genau. Was sind so die großen und groben Linien? Und deswegen habe ich gedacht, das ist ein bisschen die Grundsatzarbeit, die wir machen müssen. Und um das zu illustrieren, habe ich diese vier Typen, habe ich den vier Hüte aufgesetzt. Ich wurde schon gefragt, warum kein Damenhut hier dabei ist. Ich wollte mich nicht im Damenhut zeigen hier, und das ist nämlich alles aus meinem Kleiderschrank. Und ich setze jetzt mal den ersten Hut auf, sodass ihr das nicht vergessen werdet. Der erste Typus, den wir uns angucken, ist, funktioniert das? Das funktioniert. Der historische Adventist. Und es gibt für jeden Typen auch so ein Stichwort, das habe ich dazu geschrieben, das Gesetz. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck oder diese Selbstbezeichnung, die es tatsächlich gibt, historische Adventisten schon mal gehört habt. Vielleicht im deutschsprachigen Raum nicht so sehr, aber es ist eine Selbstbezeichnung, die sehr oft benutzt wird von Gruppen. Hier würden wir in der Tat in Deutschland eher von Randgruppen sprechen, die sehr, sehr aktiv und missionarisch unterwegs sind und wie jeder dieser Typus für sich natürlich beansprucht, der echte Adventist zu sein. Die Schlüsseltexte des historischen Adventismus habe ich hier mal aufgezählt. Ich habe immer einen genommen, mal aus der Bibel. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Sie sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Also, hier geht es darum, Recht zu haben, untadelig zu sein, Drei-Engels-Botschaft. Und eines der berühmtesten und umstrittensten Zitate, die es von Ellen White gibt, nämlich aus Christ's Object Lessons, im Deutschen ist das, glaube ich, Bilder vom Reiche Gottes, wenn ich mich nicht irre. Wenn der Charakter Christi sich vollkommen in seinem Volk widerspiegelt, wird er kommen, um es als sein Eigentum zu beanspruchen, was natürlich sehr steile These ist. Da ist schon mal das Wort Charakter drin und ich weiß noch, für mich war eigentlich das Wort Charakter immer positiv besetzt. Einen guten Charakter zu haben, war eigentlich immer was Erstrebenswertes. Aber ich habe dann gemerkt, besonders als ich Prediger war dann am Grindel, da waren so ein paar Vorbelastete, die immer, wenn sie Charakter hörten, dann gingen die schon die Schotten runter und die sagten, komm nicht wieder mit dem Zeug, ne? Weil sie dahinter etwas wähnten, nämlich nicht nur, du solltest einen vernünftigen Charakter haben, ein Wesen, sondern dieses muss auch Christus widerspiegeln und es ist wichtig, dass du eine gewisse Perfektion, Reife, Vollkommenheit und einen Grad der Gesetzestreue erreichst. Wir werden gleich noch sehen, mal, welche Schlüsselbegriffe hier mitspielen. Was sind denn die Hauptanliegen von dieser Strömung? Diese Strömung hat natürlich historisch als Selbstbezeichnung lediglich. Ja. In der Tat stellt sich heraus, wenn man sich damit befasst, woher kommt diese Theologie, dann hat sie natürlich auch eine Historie, aber ist mit Sicherheit nicht die vom Anfang, die sie beansprucht. Ich kann vielleicht gleich noch was dazu sagen, nur als kurzen Hintergrund, weil ich will nicht alle Sachen wiederholen, die ja in schlauen Büchern, die wir auch ins Deutsche übersetzt haben, schon drinstehen und die ich euch aufgetragen hatte, vorher zu lesen. Was sind die Hauptanliegen? Das Hauptanliegen des historischen Adventismus ist Identität und Einzigartigkeit. Das heißt, immer wenn es in den Streitgesprächen innerhalb der Gemeinde zu dem Kampfbegriff adventistische Identität kommt, und der wird ganz schnell wird der herausgeholt, dann merkst du schon, dass da ein Hauptanliegen ist. Nehmen wir ein Beispiel. Letzte Woche, vor zwei Wochen, gab es einen Gottesdienst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus Friedensau. Das ist ein Novum gewesen. Ja. Letztes Wochenende, glaube ich. Letzten Sonntag ausgestrahlt, letzten Sabbat aufgenommen worden. In Friedensau haben sich viel Mühe gegeben, Programm gestellt, zusammengestellt. Fernsehen ist ja so ein ganz eigenes Publikum und dann auch öffentlich-rechtlich und dann im Osten und so. Da muss man ja schon sehr weise rangehen, wenn man das gut macht. Ich finde, die haben einen guten Job gemacht. Dann bin ich irgendwie reingerutscht in eine Diskussionsgruppe jener Couleur, die also darüber jetzt debattierte. Jetzt haben wir schon mal eine Gelegenheit, in der Bevölkerung zu zeigen, wer wir sind. Und dann verleugnen wir komplett unsere adventistische Identität. Der Begriff wird nicht weiter definiert, weil innerhalb gruppenintern man eigentlich weiß, was damit gemeint ist. Aber allein schon, dass dieser Begriff immer ganz vorn an geführt wird, ist ja auch schon eine Identität. Sondern mir ist am wichtigsten, dass ich die Grenzen klar, sichtbar abgesteckt habe. Und ich weiß, du bist drin, du bist nicht drin. Christsein wirkt sich auf das gesamte Leben aus, Betonung von Verhalten, Verhaltensänderungen. Da haben wir dann viele Diskussionen darüber, wie wird denn das jetzt ausgestattet? Und es gibt ganze Bücher oder vielteilige DVD-Reihen darüber mit Titeln wie Siegreich leben. Ja? Was eigentlich ein toller Titel ist, finde ich. Ja, ist erfolgsorientiert. Dahinter verbirgt sich aber eine gewisse Ansicht und zwar auch ein gewisser Anspruch. Dieses siegreiche Leben ist jetzt nicht nur psychologisch Hilfestellung geben nach dem Motto, ich möchte dir, also die anonymen Alkoholiker haben ja auch so ein Motto, ne? Da heißt siegreich leben aber was völlig anderes, nämlich komm klar mit deinem Leben, überwinde die Sucht, in der du steckst und finde zu neuer Lebensfreude. Siegreich leben heißt hier wirklich, den Auftrag angenommen zu haben, besser zu werden im Hinblick auf die Sünde. Schlüsselbegriffe, siegreich leben, habe ich geschrieben, Wahrheit, Gehorsam, Christi Natur. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in so eine Diskussion hineingestolpert seid, wo darüber debattiert wurde und das im Adventismus zu einer bestimmten Zeit mit Werf gemacht worden, ob Christus die Natur Adams vor oder nach dem Fall hat. Ja, also die Jugendlichen gucken mich wahrscheinlich an und sagen, was bist du denn für ein Vogel? Ne? Was willst du mir denn jetzt sagen? Jesus ist Jesus. Aber nein, man kann sich sehr lange darüber streiten. Und wer weiß die Antwort für denjenigen, der diesen Hut tritt, vor oder nach dem Fall? Das müsst ihr ja wissen. Freunde, sonst werdet ihr gar nicht erlöst. Hier, du bist nach. Wichtig, Christus hatte die Natur, die Natur Christi war die menschliche nach dem Fall. Warum ist das denn immens wichtig? Genau, ich kann das ja nur, wenn Christus mir gezeigt hat, dass er genauso war wie ich und es trotzdem geschafft hat. Das heißt, sein Auftrag war es, er hat mir gezeigt, ich kann es schaffen, auch wenn du so ein schräger Vogel bist wie ein Mensch. Und deswegen kannst du es auch schaffen. Und wirst es schaffen, natürlich immer schön mit den Mäntelchen, der Heilige Geist und wenn du dich ganz auf ihn verlässt, also das kann man ja vom Ausdehnen. Sündenbekennen ist wichtig. 1888 für die Spezialisten unter uns, also diese Generalkonferenzversammlung, wo es um die Rechtfertigung durch den Glauben ging, die wird von den einen als Meilenstein und von den anderen als Verrat an der adventistischen Botschaft gesehen. Je nachdem, auf welche Webseite du klickst, ist das etwas Tolles gewesen oder Und die Gemeinde hat gehört, was Gott ihr gesagt hat, oder die anderen sagen, die hat überhaupt nicht gehört, was da gesagt wurde. Also da einigt man sich nicht so leicht drauf. Deswegen habe ich das nochmal plakativ zusammengefasst. Natürlich wird hier nicht von einer Werksgerechtigkeit geredet. Das habe ich jetzt nur so ein bisschen überspitzt. Wenn du dich mit den Leuten unterhältst, ist es natürlich immer durch das Blut Jesu Christi und die Rechtfertigung. Die Taufe tut alle deine alten Sünden ab, aber irgendwann solltest du es ein bisschen mehr in den Griff kriegen. Okay? Und deswegen reden sie auch von Rechtfertigung aus dem Glauben, aber das Glauben ist groß geschrieben. So, der historische Adventist hat natürlich auch Feindbilder und er führt genauso wie er die adventistische Identität immer als Vokabel im Munde führt, die billige Gnade zu Felde für alles, was gepredigt wird, was da nicht passt. Oder, was habe ich noch, das Versetzen der Grundpfeiler, das ist so ein amerikanischer Begriff, moving of the, wie hieß die nochmal, die Posts? Pillars, genau. Also, dass irgendwas, immer, wenn da irgendwas anders, da kommt einer zum Beispiel, der hat ganz viel sich befasst mit einer Offenbarung und hat jetzt eine andere Auslegung, das ist dann schon immer, Da ist dann Holland in Not und da werden die Grundpfeiler versetzt. Also sozusagen das Bild von, ich vergrößere oder verändere hier die Grundsteine. Aufweichung der Identität, Kompromisse. Mir ist das neulich erst in den Sinn gekommen. Also ich bin ja damit groß geworden. Wir sind straight, wir möchten gerne bibeltreu sein und ich ja auch. Und deswegen ist es uns wichtig, keine Kompromisse zu machen. Ökumene kann ja nur Kompromisse sein. Ich weiß nicht, ob ihr so Evangelisation miterlebt habt. Habe ich auch immer gesagt, es gibt nicht 95% Wahrheit und 5% Falschheit. Gibt es nicht. Das ist, dann ist alles falsch. Ja? Es geht nur ganz oder gar nicht. Wenn ich allerdings die Bibel lese, jetzt bin ich schon bei der Kritik, habe ich das Gefühl, Gott macht einen Haufen Kompromisse mit uns und mit Israel, also einen ganzen Haufen. Also was der eigentlich wollte, ja, da an Sklaverei denke, wenn ich da denke an, wie die das mit der Ehe damals geregelt haben, Abraham mit seiner Verheißung, ob die einen König wollten oder nicht, kann ich durchs ganze Alte Testament cruisen und sehe Gott eigentlich einen, der ständig Kompromisse macht. Das nur so als Seitenbemerkung. Die Selbstbezeichnung ist oft historische Theologie. Es gibt auch den Begriff, im Englischen ist das LGT, Last Generation Theology. Das habt ihr vielleicht gehört, das fällt da rein. Wie gesagt, es gibt ja keine Reinform, es gibt Vertreter davon. Und die Kampfbezeichnung für alle, die es nicht so sehen im Adventismus, ist die neue Theologie. In Südfrankreich, wo ich mal ein Jahr verbracht habe, da war so ein alter Pastor, auf dessen Grundstück wir da waren, ganz wunderbarer Mensch. Der war Hardcore-Vertreter von dieser Ansicht und der hatte immer La Nouvelle Théologie. Das war immer die neue Theologie. Und das war wunderbar, als ich dann Theologie studiert hatte. Gab es manchmal so Situationen, ich kam dann wieder aufs Grundstück zurück und er wollte gerne mit mir theologisieren. Wähnte mich noch komplett in seinem Camp. Ja? Er hat nicht danach gefragt, was ich für eine Entwicklung durchgemacht habe oder selber für Ansichten habe. Und hat er dann immer gefragt, ja, was habt ihr denn so gelesen? Und dann habe ich ihm gesagt, wir haben den Autor gelesen und den Autor. Und dann war er immer dabei, hat die Wahrheit, ist nicht in der Wahrheit. Hat die Wahrheit, ist nicht in der Wahrheit. Also das war für ihn ganz klar. Da wusste man, wo man dran war. So, ein paar theologische Meilensteine. Warum heißt es dann Last Generation Theology? Das werden wir gleich nochmal klären. Sünde. Wie wird Sünde hier definiert? Und wir machen ein bisschen Theologie, weil wir müssen ja ein bisschen gucken, wie wird was definiert. Schwerpunktmäßig ist Sünde etwas, was ich tue oder unterlasse. Ja? Sünde ist Tatsünde und so wird es auch dargestellt. Es hat durchaus auch biblisches Vorbild, weil in Johannesbriefen wird gesagt, Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Also man kann ja dafür Texte finden. Gesetz. Gesetz ist immer ganz wichtig. Wenn ihr bestimmte Publikationen lest, Our Firm Foundation oder wie sie heißen, unser festes Fundament gibt es glaube ich auch oder gab es. Oder Stimme der Übrigen oder sowas, dann seht ihr, oben sind immer diese Grundpfeiler schon draufgedruckt auf jedes dieser Druckerzeugnisse. Da steht oben drauf, das ewige, gültige Gesetz Gottes. Steht immer drauf. Also sehr frontal vorne raus. Das Gesetz ist ewig und gültig, zeigt Gottes Autorität, es ist der Maßstab für ein gottgefälliges Leben. Christus wurde genau wie wir versucht und überwand. Also können wir es auch. Das mit der Natur hatten wir schon. Kreuz. Jesus starb für die vergangenen Sünden, Rechtfertigung. Der Heilige Geist hilft uns, siegreich zu leben wie er. Da kommt dann dieses Wort Charakter hin. So immer, wenn Charakterentwicklung von Charakterentwicklung die Rede ist, wird es hier interpretiert als Vervollkommnung. Ja, und das Ziel ist natürlich nicht mehr zu sündigen. Ich weiß nicht, ob ihr vor einem knappen Jahr, einem Dreivierteljahr auch hier im Süden von einer der unabhängigen Randgruppen unserer Gemeinde 95 Thesen zur lutherischen Reformation gekriegt oder zu einer adventistischen Reformation. Da hat jemand 95 Thesen, also es ist mal wieder Zeit für 95 Thesen. Lest euch die mal durch, da habt ihr sozusagen das in Reihenform. Da wird also in vielen Thesen argumentiert, das zu behaupten, man könne nicht wie Christus werden, eine Irrlehre sei. Gemeinde der Wiederkunft verzögert sich natürlich, weil, und hier sind wir jetzt, warum das Last Generation Theology heißt, es gab in den 40er Jahren, gab es an der GK einen M.L. Andreasen, einen Bibellehrer, und der hat eine Reihe, ich glaube 7 war das, von Schriften herausgegeben, in denen er seine Theologie dargelegt hat. Als Antwort darauf, dass damals die Adventgemeinde sich eingelassen hat auf Gespräche mit der größeren Christenheit. Da waren noch keine Katholiken dabei, keine Angst. Also es waren ja erstmal nur die anderen aus dem Lager. Und Martin und Barnhaus hießen die. Und da wollte nämlich jemand ein Buch schreiben über den Adventismus, über die schlimme Sekte und den Kult der Adventisten. Hat dann aber doch kurz mal den Impuls gekriegt, ich frage mal einen. Ja, hat sich dann intensiv mit, ich glaube, Froome war das, auseinandergesetzt und kam zum Entschluss in diesem Buch, sind Christen, aber schräge Vögel. Okay, darauf können wir uns einigen. Und der hat dann jede Menge Fragen gestellt, auch an die adventistische Theologie. Die wurden beantwortet in einem kleinen Gremium von 4 Theologen. Das Buch bekam dann, nachher kam das als Buch raus, hieß Questions on Doctrine, also Fragen der Lehre. Und Da gab es natürlich die alte Garde, wie diesen Andreasen, die gesagt haben, das ist der Ausverkauf, der Verrat und das ist alles neue Theologie und das haben wir noch nie so geglaubt. Wir haben es immer so geglaubt, wie ich es euch jetzt mal erzähle. Und daher kommt eigentlich diese Konstruktion, und da hat er sich sehr auf dieses Ellen White-Zitat konzentriert, wenn der Charakter Christi in seiner Gemeinde vervollkommnet sein wird, dann wird er wiederkommen. Und damit hat er eben gesagt, ja, das Ziel, also adventistische Identität, ist, dass wir als Gruppe ein Exempel, eine exemplarische Gruppe werden, die dem Universum sozusagen beweist, dass man siegreich leben kann. Also das Evangelium wird hier gesagt, endete nicht, das ist also das, was auch typisch adventistisch bezeichnet wird, die Erlösungstat ist nicht am Kreuz vorbei, dann bräuchten wir keine 1844 mehr und so weiter, sondern 1844 bringt uns wieder dahin, dass es eine Gruppe gibt, die jetzt auch das, was am Kreuz geschieht, ist, angewendet hat, sodass erst, wenn das exemplarisch dastehen wird, diese Gruppe, die dann auch in der Zeit der Trübsal auch ohne Mittler alleine vor Christus bestehen können, erst dann sind wir siegreich. Man muss das sich so überlegen. Das ist eine Sicht wie bei einem Gewichtheber. Ich weiß nicht, ob ihr bei Olympia schon mal Gewichtheben geguckt habt. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich ja immer so ein Schwächling war und dachte, es ist mal wenigstens schön, dass andere so stark sind, ne? Und dann habe ich mich mit den Regeln befasst und dachte, man, wann gilt das Gewicht eigentlich als gestemmt? Ja? Da siehst du ja diese Typen, die dann so erstmal, es gibt ja Stemmen und Drücken und Ziehen und die verschiedenen, kenne mich ja nicht so aus. Ne? Und dann hat er das hier und dann denkst du, oh Freundchen, jetzt die letzte Strecke. Ja? Jetzt kommt es drauf an, wird er das hochkriegen? Ne? Ah, jetzt weiß ich noch, es gibt das einmal, wo man von unten nach oben durchzieht. Das ist das Reißen. Ne? Und dann gibt es das, aber ich fand das immer spannend, wo sie erstmal so kleine Zwischenpause machten. Und dann stehen sie mit ihren 250 Kilo rum und denkst, Junge, Kaffeepause will ich jetzt nicht machen. So, und dann denkt man, dann sammelt er alles und dann, hua! So, und dann gibt es irgendwie eine Zeit von so und so viel Sekunden oder Millisekunden, die müssen da oben gehalten werden. Ja? Manchmal siehst du nämlich, dass die hoch oben ankommen und das Ding fliegt gleich runter. Da sagen die Schiedsrichter, das ist nicht gehalten. Es muss deutlich gewesen sein, dass du es gehalten hast. Und wenn es nur für eine Sekunde gehalten hast, aber es war ganz klar, du standst still und du hielst das. Und das ist ähnlich hier im Glauben nach dem Motto, wir wollen dir nicht zu viel zumuten, aber am Ende der Zeit muss Gott einmal beweisen, dass du zumindest für eine Sekunde musst du das Gewicht auch mal gehalten haben. Ja. Das ist hier sozusagen im Hintergrund, die moralisch reine Gruppe, die der Welt glaubwürdig die Kraft des Evangeliums bezeugt. Und wir sind ja Zeugen geworden davon bei der letzten GK-Versammlung, dass das ein großer Trend im Adventismus ist, weil die sogenannte Verzögerung der Wiederkunft ist da ja nicht nur eine Theoriefrage, sondern ihr Pfeifen kommt nicht nach und deswegen kommen wir alle nicht weiter. Ja? Denn Jesus wäre ja schon längst wiedergekommen, wenn ihr euch einmal zusammenreißen könntet. Und das war ganz deutlich. Also wenn wir jetzt Buße tun und Reformation, dann kommen wir vielleicht einmal, kriegen wir diese Truppe zusammen. Daher auch der Gedanke der Sichtung, nämlich wer da gar keinen Bock drauf hat, der fliegt raus, damit wir wenigstens eine Gruppe haben, die dann einmal dieses Gewicht gerissen hat und wo Gott sagen kann, siehst du, habe ich dir doch gezeigt, es geht. So, das ist hier im Hintergrund. Was gibt es noch zu sagen? Stärken und Schwächen, gehen wir einmal in die Abwägung. Stärken muss man auch benennen, fairerweise. Klarheit, Sicherheit, Stringenz, Selbstbewusstsein, messbarer Glaube, klares Verständnis von Gesetz und Evangelium. Christologie und Soteriologie sind verknüpft. Sünde ist klar definiert, scheinbar von E.G. White gestützt. Das ist ja immer so bei diesen Sachen, also, ne? Bei Leuten, die ganz viel geschrieben haben, kann man auch ganz viel finden. Schwächen, Isolationismus kann zum Kult werden, ist also eher die sektiererische Form, wenn sie abdriftet, ist nach innen verkrümmt. Ja, es gibt zwar Missionswerke, die das da ganz eifrig sind, aber der Gedanke der Beschäftigung mit sich selbst ist doch hier im Vordergrund. Gefahr der Gesetzlichkeit, individualistische Sicht der Erlösung. Also bei Erlösung wird also nicht daran gedacht, zu sehr was bilden wir als Gemeinde eigentlich ethisch ab, außer eben diese Sache mit dem Gewichthalten da, sondern es geht darum, dass ich meine Sachen zusammenkriege. Gefahr der Irrelevanz, oberflächliche Sicht der Sünde, denn Sünde meiner Ansicht nach ist in dieser Sicht sehr flach gesehen, also wenn das nur als Tat bezeichnet wird, sind die strukturellen Aspekte von Sünde überhaupt nicht mitgedacht. Problematische Gottessicht, denn Gott braucht Menschen als Mittel zum Zweck. Er braucht ja diese Gruppe, damit er endlich was beweisen kann. Damit werden wir eigentlich instrumentalisiert. So, und jetzt wechseln wir einmal den Hut, weil wir haben ja nicht so viel Zeit und müssen ein bisschen Gas geben. Welcher Hut ist das denn? Das ist der evangelische Adventist. Da werdet ihr durchatmen und sagen, jo, das sind wir. Ne? So, passt nicht, machen wir andersrum. Ist egal. Auch ihr, auch euch, die ja einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er Christus nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Und dann das berühmte Zitat von Ellen White: Die dreifache Engelsbotschaft ist die Botschaft von der Rechtfertigung aus dem Glauben. Das wird auch gerne und häufig zitiert. Das Kreuz hier im Mittelpunkt, Hauptanliegen, das Evangelium der Gnade mit dem Kreuz im Mittelpunkt. Das Gesetz zeigt Sünde, aber rettet nicht, nur Jesus war vollkommen. Und hier sind die Schlüsselbegriffe, also da könnt ihr ja selber lesen. Das ist vieles, von dem ihr sagt, ja, so bin ich vielleicht groß geworden oder in meiner Gemeinde ist das hier so. Das ist, glaube ich, so das Mehrheitsfähige. Das ist das, was man antrifft in erster Linie. Im Übrigen ist das, was 2014 aus bestimmten Teilen Deutschlands dem Norddeutschen Verband vorgeworfen wurde, nämlich zu sagen, ihr seid eigentlich nur sabbatarische Lutheraner. Ja, dann haltet den Sabbat, aber ansonsten, hier habt ihr ja noch nicht mal Probleme mit den anderen Kirchen. Und dieser Vorwurf ging in Richtung Osten, weil im Osten der DDR natürlich die sehr zusammengewachsen waren unter dem Druck des Regimes und man dann selbstverständlich in der Umgang hat. Also es ist nicht umsonst, dass der MDR in Sachsen-Anhalt gesagt hat, wir können von Adventisten ja auch mal einen Gottesdienst übertragen. Der MDR wird dann nicht auf die Idee kommen. Da müsste erst Feuer und Schwefel vom Himmel fallen. Der SWR wahrscheinlich auch nicht. Und da merkt man das einfach schon. Oder die Tatsache, dass jetzt die Vereinigungskonferenz nächsten Sabbat in Dresden in der Kreuzkirche stattfindet, inklusive Gestaltung der Kreuzvesper, die da schon seit 500 Jahren läuft, seitdem Luther sie erfunden hat oder so. Also das sind so die Vorwürfe. Ne? Sie sind Gesetzlichkeit, Perfektionismus. Ihr habt es gelesen, ich gehe ein bisschen schneller. Wir kommen zur Theologie. Den Text von heute habe ich hier nochmal verwurstet. Was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Ja, der Glaube im Mittelpunkt. Das Gesetz ist auch wichtig, zeigt das Wesen Gottes, wie er wirklich ist. Ist aber nicht nur einfach die Tafel, die er in der Hand hält und dich jeden Tag fragt, Mensch, wie war denn heute deine Performance? Christus war einzigartig, Sohn Gottes. Und hier haben wir eben die Gegensicht. Die Natur Christi war die Adams vor dem Fall. Ja. Da wird eben einfach betont, Christus war Christus. Er war ganz Gott, er war ganz Mensch, aber er hatte eine Mission, die kein anderer hatte, nämlich uns zu erlösen. Und deswegen werde ich mich nicht hinstellen und vergleichen und versuchen, wie er zu sein, sondern bin dankbar, dass er es gemacht hat. Ihr seht, vieles schwingt bei uns innerlich mit. Christus starb für uns. Erlösung heißt, das Opfer Christi annehmen. Wiederkunft, Gemeinde der Übrigen, das sind so ein paar Stichworte, die ich hier nochmal ausgefüllt habe. Ich gehe sehr schnell durch. Stärken und Schwächen. Stärken ist es ein fröhliches Christsein. Die Diskussion um Heilsgewissheit, wenn ihr die 95 Thesen lest, die da sozusagen von der Gruppe hier zirkulierten, dann wurde gesagt in dieser Gruppe, es gibt keine Heilsgewissheit und wer das liest, lehrt, ist Anathema. Ne? Es gibt Heilshoffnung, also das bieten wir an, Heilshoffnung, aber mehr auch nicht. Es ist ein tiefergehendes Verständnis von Sünde und Gesetz. Positive Sicht anderer Christen, man fährt sich nicht so sehr ins Kontor, weil man sagt, wenn andere auch ans Kreuz glauben und an den Kreuzestod, dann bist du doch mein Bruder. Dann muss ich dich ja auch nicht bekämpfen. Und Gemeinde mehr Krankenhaus als Heiligenausstellung, objektive Erlösung, Annahme, Hingabe. Schwächen, natürlich, das wissen, weiß die andere Gruppe ja allzu genau. Wo ist denn jetzt eure adventistische Identität? Wo kommt der Sabbat, wo kommt die Heiligtumslehre, wo kommt 1844, wo kommt das Gesetz, wo kommt die Lebensreform und die Gesundheit und so, das habt ihr ja alles ausverkauft, ihr Kaffeetrinker. Also, und das stimmt, es stimmt. Wie wird die Identität dort gebildet? Ja? Das Kreuz wirft einen großen Schatten auf das Leben Christi. Was will ich damit sagen? Ich habe versucht, das irgendwie auszudrücken. Nämlich, dass das Kreuz so sehr im Mittelpunkt steht, dass man Inkarnation und Leben von Jesu eher nur so als Voraussetzung dafür sieht, weil er musste ja Mensch werden und das alles machen, damit er am Ende für uns sterben konnte. Aber man weiß nicht so richtig, theologisch die Antwort zu geben, wie wichtig sind dann die ganzen Berichte dessen, was er gemacht hat. Warum haben die Evangelisten sich nicht einfach nur auf einen Passionsbericht konzentriert? Und warum haben sie uns überhaupt die Geburtsgeschichte erzählt? Ist das nur eine Voraussetzung gewesen oder ist da schon was passiert? Also das ist hier die Gewichtung. Ich habe euch hoffentlich nicht alle abgehängt hier. Und wenn, dann sei es drum. Glaube und Werke stehen in einer Ja-Aber-Beziehung. Das habt ihr wahrscheinlich auch so aus dem Gefühl raus. Besteht eine bestimmte Spannung zwischen Kreuz und Gericht. Und hier treffen sich die beiden Ansichten, die wir jetzt gesehen haben. Es dreht sich am Ende auch in erster Linie um die Sünde. Ja? Es werden nur andere Lösungsvorschläge gemacht. Und die forensische Erlösung, wenn ich forensische Erlösung sage, dann meine ich immer, dass das sozusagen gerichtlich abgehandelt wird und gesagt wird, Jesus ist gestorben, damit du nicht ans Kreuz musst oder er hat den Preis für dich bezahlt. Das ist ja eine Sicht, die ganz, ganz stark ist im Neuen Testament. Aber es ist nicht die einzige Sicht. Es gibt noch ein paar andere Bilder, die das Neue Testament ergänzend da einpflegt. Und auch hier wieder, am Ende ist es sehr individualistisch orientiert. So, seid ihr noch im Boot? Weil jetzt würden wir sagen, können wir abschließen. Und das wäre biografisch für mich auch schon, dass ich sage, ja, die beiden, die kenne ich. Aber wenn wir ein bisschen internationaler gucken und ein bisschen weiter, und das seid ihr seid ja gut drauf, dann gibt es noch andere. Und diese zwei, die sind auch ganz spannend. Es gibt noch die Leute, die sich als progressiv bezeichnen. Das ist meistens Vermeidungsbegriff für, ich bin nicht konservativ, ich bin nicht liberal, ich bin progressiv. Da haben wir das Gefühl, das ist ein geiler Begriff. Aber was du damit sagen willst, weiß ich noch nicht. Ich will es aber mal ein bisschen erklären. Der progressive Adventismus, ich muss eine andere Mütze aufsetzen, das habe ich ein bisschen coole Mütze aufgesetzt, weil das sind oft echt coole Säue. Und das sind so Laid-Back-Adventisten, sehr intellektualistisch geprägt. Ja? Also, wo ist hier die Beziehung drauf? Schlüsseltexte, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, Haken dran. Den hat Gott im Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, auch Haken dran. Um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Gerechtigkeit wird er aber völlig anders definiert. Da geht es nicht um mich und meinen kleinen Sündenkatalog, oder meine Gruppe, ob die alle jetzt schön in einer Reihe marschieren durch die Pforten des himmlischen Jerusalem, sondern Gerechtigkeit ist hier mehr die soziale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja, und da kann man stark anknüpfen an das Alte Testament, Gerechtigkeit ist den Armen nicht zu unterdrücken. Gerechtigkeit ist den Flüchtlingen aufzunehmen. Gerechtigkeit ist gegen ungerechte Zustände anzukämpfen. Ja, und das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Es gibt eine gegenwärtige Wahrheit in den Tagen Luthers, es gibt auch eine gegenwärtige Wahrheit für die heutige Kirche. Gott hat es gefallen, die Menschen in verschiedene Verhältnisse zu bringen und ihnen Pflichten aufzuerlegen, die der Zeit, in der sie leben und den Umständen, in denen sie sich befinden, entsprechen. Auch ein schönes Zitat, sogar aus dem Großen Kampf. Kann man da auch sehr schön instrumentalisieren. Das Hauptanliegen, Gemeinde muss relevant sein. Weißt du, sich in die Sektenecke zurückzuziehen und zu gucken, ob auch keiner Kaffee trinkt, das ist nicht relevant. Dass Adventisten waren seit ihrer Gründung eigentlich relevant. Ich habe gestern noch ein langes Papier gelesen über das Engagement gegen die Sklaverei. Ja, dass Offenbarung 10, die Deutung, die wir von Babylon hatten, dass das so total sozialkritisch war. In einem Amerika, was sich wähnte an der Schwelle zum gelobten Land, dieser sogenannte Partikularismus oder Exklusivismus, dass Amerika jetzt God's own country ist und so. Und da hielten die dagegen und sagten, also für uns ist es eher das Tier mit den zwei Hörnern. Das muss man schon mal bringen. Ja? Das war ganz schön kritisch gegen die damalige Christenheit. Also die Vereinnahmung der jetzigen Regierung durch die Evangelikalen oder so, das hätten die damals nicht zugelassen. Und da gibt es Zitate von den Pionieren, wo sie gesagt haben, das sind diese Christen, die selber Sklaven anstellen und die wollen uns jetzt rausschmeißen und uns erzählen, was da läuft, das geht nicht. Du kannst nicht Christ sein und einen Sklaven halten. Ganz klare Ansagen. Also auch das positiv gesehen. Da wird also Gerechtigkeit nicht nur ich und Christus, wir sind so, ja, und ich bin erlöst, sondern Gerechtigkeit heißt hier immer, wie sieht denn das aus? Wo haben wir denn den Widerspruch in der Gesellschaft, sei es ökologisch, sei es sozial, und sagen, wir treten ein für gerechte Verhältnisse. Schlüsselbegriffe sind also Relevanz, Gerechtigkeit, die Liebe Gottes, die soziale Dimension der Sünde. Hier kommt der strukturelle Begriff in Sünde, ist nicht nur, ob ich irgendwie das mache oder nicht. Also ich kann jetzt mich hinstellen und diskutieren, ob Autofahren Sünde ist, weil die Umwelt verschmutzt wird. Aber ich kann darüber systematisch, muss ich nachdenken, wie die Mobilität sich entwickelt hat und entwickeln sollte. Welche Strukturen sind das? Strukturelle Sünde ist, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht mehr Klamotten kaufen, wo Leute ausgebeutet werden. Ja, versuch das mal. Ich weiß nicht, ob der das schon mal versucht hat. Oder wie ich es jetzt immer bei Facebook wieder sehe, Krombacher ist an Nestle verkauft worden. Jetzt trinke ich kein Krombacher alkoholfrei mehr. Ne? Hast du es schon mal versucht, Nestle frei zu leben? Ich weiß nicht, wenn du einen kleinen autarken Garten hast und deine eigene Wolle spinnst, alles in Ordnung. Ne? Aber die Strukturalität von Sünde, wenn du sagst, ich möchte das nicht, ich möchte eigentlich nicht, dass ein Kind für mich meine Schuhe produziert hat. Es ist fast unmöglich. Du steckst in diesem System der Vernetzten und da wird klar, Sünde ist doch etwas, was wie auch in der Bibel ja auch als Sauerteig bezeichnet wird, das alles durchdringt und was du gar nicht durch Verhalten ablegen kannst, sondern du musst ran an die strukturellen Dimensionen. Gemeinschaft und Dienst sind hier die Stichworte. Also beheimatet ist diese Form von Adventistsein eher, wie ihr schon merkt, in intellektuellen Kreisen, also damit auch eher in Amerika und nicht bei uns. Ich rede davon quantitativ und nicht von qualitativ. Und wenn du zum Beispiel über die Flure von Loma Linda gehst oder so, da wirst du, das ist hier das Mantra, was gesagt wird. Um da sich wohlzufühlen, muss man schon dicke Bücher lesen, man muss Befreiungstheologie kennen, feministische Theologie, man muss die verschiedenen Auslegungstraditionen haben. Also es hat schon eine eigene Prägung. Und jetzt dagegen gibt es noch den vierten und letzten. Wollen wir es mal versuchen? Nee, hat nicht geklappt. Ich bin halt nicht James Bond. Der vierte. Der wird von uns komplett ausgelassen, aber ich erzähle euch was dazu. Ach, wir sind noch gar nicht durch mit denen. Das machen wir aber mal. Habe ich jetzt alles erledigt. Zack, wird abgehakt. Wir müssen Gas geben. Der missionarische Adventist. Wisst ihr, Freunde, alles das sind Sophistereien. Ja? Unsere ganzen Debatten um Frauenordination oder um Lebensstil und so, das ist alles, hält uns nur ab von dem Einzigen, was zählt, der Mission. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Ich habe euch daneben geschrieben, wie Luther das genannt hat, Matthäi am letzten. Ne? Das eigentliche Ziel aller Bemühungen der SDA liegt darin, das Evangelium zu verkünden und Männer und Frauen darauf vorzubereiten, dem Herrn zu begegnen. Ist euch auch schon begegnet, ne? Alles papalapap. Wozu brauchen wir überhaupt Hochschulen? Das ist doch gar nicht auch unser Auftrag, ja? Dann wollen wir noch staatliche Anerkennung haben. Da spucken wir doch drauf. Wir müssen missionieren. Und missionieren heißt, das Evangelium in die Welt tragen und keine komplizierte Theologie mit Büchern, in denen Fußnoten vorkommen. Wer braucht sowas? Ja? Wir haben ganz klaren Auftrag und diesen Auftrag, da marschieren wir auch entlang. Und wenn wir das alle täten, dann wäre auch ruckzuck wäre der Evangeliumsauftrag durch. Jesus könnte wiederkommen und dann können wir uns immer noch über Theologie im Himmel streiten. Da haben wir Zeit dazu. Klarheit, theologische Einfachheit, alle Bereiche der Gemeinde ordnen sich der Evangelisation unter. Das ist im Grunde genommen schwerpunktmäßig. Ist das ein lateinamerikanischer Adventismus? Ja, Afrika, Asien, also eher das, was wir heute den christlichen Süden nennen. Ein tolles Exempel habe ich davon bekommen, das hat es wieder bestätigt. Da waren wir bei der letzten FIT-Tagung und unser geschätzter Jochen Streit, er berichtete in einem von seiner Tour durch Südamerika. Ne? Tolle Fotos, was er alles erlebt hat. Ich sagte, Mensch, so eine Tour, die hätte ich auch gerne mitgemacht. Also mit dem Booten über den Amazonas bis hin zu den letzten Eingeborenen da. Dann bauen die da also wie wir Brötchen backen, bauen die da Fernsehstationen hin. Ne? Und das alles immer Multimillionenprojekte, ne? Und ein Heer von Leuten, Musik professionell ohne Ende, Evangelisation im Fernsehen, im Radio, Bibelfernstudienkurse, ein Heer von Freiwilligen, die da also Traktat streuen, sich durch die Straßen ergießen. Das war, und man konnte sagen, je länger Jochen darüber referierte, umso begeisterter wurde er und litt daran, dass wir immer uns über alles streiten müssen. Und das hat ja genau auch diese Faszination, dass man sagt, meine Herren, die geben sich nicht mit so einem intellektuellen Quatsch ab. Da wird einfach Evangelium verkündet. Und die Frage ist einfach nur, auf welcher Seite stehst du? Ja? Bist du hier in der Gemeinde oder außen vor? Das ist das Burgmodell. Ne? Man hat eine Burg, das ist die Gemeinde. Und irgendjemand hat da im Laufe der Geschichte auch gesagt, die 28 Pfeiler stecken es da ab drumherum. Da wissen wir, wer drin ist. Das ist auch ganz klar. Streiten wir uns auch nicht mehr drüber. Wir wissen, wer drin ist und wer draußen ist. Und jetzt organisieren wir einen gepflegten Raubzug ab und zu. Ja? Ziehen raus und bringen dann ein paar Bekehrungs- und taufwillige Leute mit und sind wieder größer gewachsen. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal bei einer GK-Vollversammlung? Diese Vorstellungen der Weltbereiche, das ist ja immer, da wird gezählt und wie viele Tausende, Hunderttausende und dann denkst du immer, Mann, und ich bin jetzt seit 3 Jahren an Oma Knesebeck dran und die kann sich einfach nicht entscheiden. Ne? Kaum hat sie sich getauft, da sagt sie mir, hey, ich bin aber nicht bei den Lutherischen ausgetreten. Ne? Ich habe da nämlich eine Grabstelle. So. Und da wird eben gesagt, ne, auf welcher, da gut und böse. Und da geht es um Loyalität. Ja? Gegen theologische Spitzfindigkeiten, spekulative Ideen und gegen Illoyalität zur Gemeinde. Das funktioniert. Dazu bedarf es natürlich einer klaren Befehlsstruktur. Ne? Deswegen auch. Neulich sagte mir das jemand, die kam da wieder von der Herbst- oder Frühlingstagung zurück. Da hatte irgendeiner von diesen Verbandsvorstehern unseren Leuten gesagt, also wie ihr das macht, dass ihr einfach sagt, was ihr denkt. Wenn bei uns der Verbandsvorsteher was sagt, dann sind die alle in der Spur, die Vereinigungsvorsteher. Bei uns ist es umgekehrt. Ne? Also, wir sind ja unabhängige Entitäten und wir haben so ein Miteinander. Ein gutes Miteinander, wie ich finde. Aber das ist eben eine Anführermentalität. Christus ist Sieger und König der Könige. Er hat in diesem Kampf sein Leben gegeben und wir müssen bereit sein. Und wenn wir bereit sind, dasselbe zu tun. Was habe ich denn für einen Quatsch geschrieben? Aber ihr kriegt das schon zusammen. So, machen wir schnell weiter. Von diesen theologischen Aspekten, ne? Kreuz ist der Todesstoß für den Teufel. Auch das gibt es spannende, wahnsinnig spannende Texte im Neuen Testament, die sagten, ja, stellvertretender Tod Christi und sowas. Jemand aus diesem Lager würde sagen, was ist das Kreuz? Das Kreuz bedeutet, Jesus hat dem Teufel auf die Fresse gegeben, fertig. So, er ist Sieger. Und davon gibt es Texte, Christus Sieger. Ja, gibt es ein ganzes Buch drüber. Treue zu Gott ist wichtig. Mission deckt viele Sünden zu. Ja, auch da könnte ich ein paar schöne Geschichten, aber das lassen wir jetzt. Wiederkunft, Verkündigung der drei Engelsbotschaft zur Vorbereitung der Trennung in Schaf und Böcke. Wir sind die letzte wahre Gemeinde Gottes auf dieser Erde. Adventisten sind die übrigen, weil sie die Wahrheit ahnen. Aber da wird nicht viel drüber diskutiert. Es ist im Camp oder außerhalb des Camps, nicht theologisch darüber nachzudenken. So. Und das ist natürlich Stärken, Gemeindewachstum, klar und einfach, klare Hierarchie, nur die Bibel, Motivation, praxisorientiert, quantifizierbar. Die kommen wenigstens mit Taufzahlen um die Ecke, die Jungs. Ne? Da ducken wir uns immer weg bei der GK, wenn die auf die Bühne gehen. Ne? Und wir sagen, jetzt steht mal alle auf hier aus unserem Gebiet, dann, oh Mann, dann Fähnchen schwenken und so, das ist ganz großes Kino ist das. Schwächen, es klingt ein bisschen wie Apple oder Coca-Cola, ja, also nach Strategie, auch ein bisschen zu vereinfacht. Für Pluralismus ist da wenig Platz, ja, du sollst in der Spur laufen und deine Mission tun. Es gibt eine Gefahr des missionarischen Burnouts, wie gesagt, Hermeneutik, Theologie ist eher was für Spitzfindige, Verlust der Individualität. Also das ist genau das Gegenteil. Ich bin gar nicht mehr mit mir, sondern ich gehöre zu dieser Gruppe. Und ich missioniere hier entlang der Richtlinien. Es gibt nicht wirklich Antworten auf Zweifel, Krisen und Zerbrochenheit. Wenn es wirklich mal alles nicht funktioniert, ne, und ich mich nicht motiviert kriege zum nächsten Missionseinsatz, was dann? Ja. Und dann Stephen Neal, ein anglikanischer, glaube ich, Missiologe, der schon lange gestorben ist, hat mal einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, den ich in solchen Diskussionen immer einpflege. Wenn alles Mission ist, ist nichts Mission. Ich kenne diese Diskussion, wo wir dann in der Predigerschaft und sagen, eigentlich ist ja alles, was wir machen, das ist die Kinderarbeit, die Pfadi-Arbeit, die Seelsorge, die Diakonie, ADRA und so, ist ja eigentlich alles Mission. Und das ist ja schön, man will mal was ausdrücken, aber der Missiologe hat schon gesagt, wenn alles das ist, dann ist es auch nichts. Also wir müssen schon benennen, was wir machen wollen und was für uns missionarisch bedeutet. So, Pause.
Für die Kaffeepause unten, ihr seid alle herzlich eingeladen und wir wollen uns möglichst pünktlich um 16 Uhr wieder hier treffen zum zweiten Teil, dass dann hinterher auch noch genug Zeit ist für Nachfragen, für die Aussprache. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, alle diejenigen, die vielleicht nachher nicht mehr dabei sein können, sollen nicht der Gelegenheit beraubt sein, eine Spende für unsere Arbeit da draußen noch vor der Tür ins Körbchen zu legen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Die Körbchen liegen jetzt schon bereit, wer nachher nicht mehr da sein sollte. Gute Gespräche, gute Pause. Bis 16 Uhr.